die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
350.000 Exemplare der Geheimen Drachenschule und 250.000 Bilderbücher mit Ignaz Igel haben Sophie Schönwald und Emily Sky bislang verkauft. Aber diese Autorinnen gibt es gar nicht. Wer steckt dahinter? Und damit herzlich willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Ja, der Matthias Siebel ist heute zu Gast und der ist ein Erfolgsautor, aber vielleicht kennt man ihn mit dem Namen ja gar nicht.
Das stimmt, einer der sehr erfolgreichen Autoren, aber bislang weiß die Welt nicht wirklich Matthias Siebel. Doch, es gibt zwei Bücher unter seinem richtigen Namen, aber die anderen, vielleicht gibt es auch mehr, ich habe nur zwei jetzt gefunden. Die Frage ist, Matthias, was hat dich geritten zum Schreiben? Wann bist du zum Schreiben gekommen? Weil insgesamt 46 Bücher sind nicht wenig und vielleicht sind es auch noch mehr. Wann hat dich die Idee gepackt, komm, ich bin Verlagsleiter, aber schreiben kann ich eigentlich auch.
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, bei euch sein zu dürfen.
Wir uns auch.
Ja. Und zum Schreiben gekommen. Also tatsächlich schon ganz, ganz früh angefangen. Das sind so nicht die Leichen im Keller, aber die Sachen, die irgendwie in der Schublade verschwunden sind. Also schon eigentlich so während des Studiums, glaube ich, das erste Mal so ein bisschen ausprobiert. Coming-of-Age-Roman versucht zu schreiben, aber der wirklich, ich glaube, den gibt's schon gar nicht mehr. Irgendwie der ist bei irgendeinem Umzug dann mal hintergeblieben, was, glaube ich, auch ganz gut ist.
Und wer weiß,
ja.
Romans vielleicht am Ende wäre das geworden, ja?
Heute wäre es wahrscheinlich Romans oder so, ja, ja, sein, ja. Wenn man erfolgreich sein wollen würde. Und aber so richtig, also dass ich gesagt habe, okay, ich würde es auch gerne mal professioneller probieren, war tatsächlich 2013 mit einem kleinen Geschenkbuch, was im Eichborn Verlag dann erschienen ist, der auch zu Basta Lübbe gehört, wo ich lange gearbeitet habe. Das war eher noch so ein kreatives Fingerspiel, was ich mit einer Grafikerin zusammen umgesetzt habe, mit dem hehren Versuch, Werke der Weltliteratur aufs Äußerste zu kürzen. Also da ging es noch gar nicht so richtig um Geschichten zu erzählen, sondern es war eher so ein kleines Geschenkbuch zum Spaß haben. Ich kann mal testen, ob es funktioniert und frag euch mal. Der Titel des Buches ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, endlich Freitag. Was könnte das für
Robinson
ein Werk
Crusoe vielleicht?
Ja, ganz genau, ja. Wunderbar, funktioniert.
Ah, okay. Einmal kurz um die Ecke gedacht.
Ja. Ah, clever. Und das sind also Werke der Weltliteratur aufs Äußerste gekürzt.
Ach, das war jetzt schon die gesamte Zusammenfassung von Robinson Crusoe.
Ja. Das war die gesamte, ja. Diese Geschichte hat einen Haken, wäre?
Diese Geschichte hat einen Haken.
Moby Dick?
Moby Dick fast irgendwie, der alte Mann und das Meer.
Mit dem Hemingway, mit dem Angeln und so. Genau. Ja, spannend. Ja. Also das ist ja
eigentlich. Jetzt hören wir mal damit auf, sonst kann man sich ja nur blamieren, wenn man da irgendwelche Werke der Weltliteratur reinhaut und sein eigenes Unverständnis,
eine Unkenntnis. Aber du hast unter deinem eigenen Namen auch so was Lustiges gemacht wie Hoch die Hände Wochenende.
Oh ja, fürchterlich. Irgendwas sollte eigentlich gar nicht unter meinem Namen erscheinen.
Also Geschenkbuch. Auch ein schönes Geschenkbuch, ne?
So ein kleines Geschenkbuch.
Aber also jetzt, der Schalk im Nacken sozusagen.
So ein bisschen. Das waren so die Anfänge, was eigentlich auch noch gar nicht so richtig mit dem Schreiben zu tun hatte. Nee, hat überhaupt nicht funktioniert. War irgendwie ein totaler Flop.
Ja, das Funktionieren war jetzt auch bezogen dazu. Auf die Situation, dass man ja im Verlag eigentlich in der Funktion, warst du da schon Marketingleiter oder welcher Rolle warst du da, dass du dann sagst, naja, ich bin hier eigentlich im Verlag tätig und schreibe jetzt auch noch ein Buch für den Verlag. Das ist ja so eine merkwürdige Doppelrolle. Da kann auch sein, dass man das ja vielleicht gar nicht so gerne sieht. Man denkt, ja, der soll doch eigentlich hier was ganz anderes machen. Jetzt fängt er noch an, hier die Programmplätze mit eigenen Sachen zu füllen. Das kann ja auch so ein bisschen zu Reibereien führen.
Ja, das war erstmal bei Eichborn, so habe ich es verstanden.
Ja, aber das gehörte ja zu.
Ja, aber ist ja ein Kollege, Dominik Bleimling oder wer immer dann verantwortlich war.
Ja, damals glaube ich sogar noch Felix Rudloff, der das dann mit entschieden hatte. Tatsächlich auch damals sicherlich noch einfacher zu bewerkstelligen, als dann nachher in meiner Funktion als Verlagsleiter Kinder-Jugendbuch. Das ist natürlich sowas, ne? Das, ich kenne eine Reihe Verlage, wo das gar nicht geht, ne? Wo man als Lektor, Lektorin, Programmmensch nicht nebenher selber noch Bücher schreiben darf. Ich war eigentlich immer der Meinung, dass da so viel Potenzial drin liegt, dass da so viele Leute im Verlag arbeiten, die tagtäglich mit Texten zu tun haben, die viel lesen, die ein super Sprachgefühl haben, dass ich immer gedacht habe, das liegt doch auf der Hand, ne? dass da auch Talente, Autorinnen, Autorentalente bei sind. Und ich habe das tatsächlich mal sehr stark gefördert, vielleicht auch am Anfang so ein bisschen blauäugig, weil natürlich ist da auch so ein bisschen dieses Thema gibt, im eigenen Verlag veröffentlichen, wie wird das gesehen, wie wird das von außen gesehen. Da muss man schon so ein bisschen aufpassen, ne, wie man das
Ganze
macht.
Wenn du sagst gefördert, ja. Also das heißt Lektorinnen oder Verlagsmitarbeiterinnen, die auch einfach gut schreiben konnten, die du unterstützt hast dann dabei?
Genau, also ich habe da immer zu angeregt, ne? So wer Lust hat, dass sich da jeder gerne auch mal selber ausprobieren soll. Am Anfang haben wir das gar nicht so sehr mit Blick darauf gemacht, dass wir alle Autoren oder Autorinnen werden wollten, sondern dass wir, als ich den Baumhausbereich übernommen habe, überlegt haben, wir wollen mehr mit deutschen Autorinnen und Autoren zusammenarbeiten. Als ich das übernommen hat, hatten wir, glaube ich, damals noch so 50-50 Lizenzen aus dem Ausland und deutsche Rechte, die wir veröffentlicht haben. Und ich wollte halt mehr deutsche Stoffe veröffentlichen und habe dann mit meinem Team zusammen oft geplottet. Irgendwie, wir haben uns den Markt angeschaut, wir haben so kurze Pitches gemeinsam entwickelt, mit denen wir dann immer wieder auch auf Kreative zugegangen sind, um zu schauen, habt ihr Lust, ne, das zu eurem eigenen zu machen? Das waren wirklich kurze Blurbs, ne? Also wirklich Themen vorgegeben.
Wobei ich könnte mir bei dir vorstellen, du bist ja ein Fuchs, dass es auch einen Hintergedanken gab, nämlich wer schon mal selber geschrieben hat, wer sozusagen die Klippen, die Hürden, die Schwierigkeiten beim Schreiben selber erlebt hat, geht als Lektor auch ganz anders mit Texten um und kann unter Umständen auch den fremden Schriftstellern und Schriftstellerinnen ganz andere Hilfestellungen geben, oder?
Ich glaube schon, war aber nie der Hintergedanke am Anfang gewesen. Aber es war für mich tatsächlich, wenn ich jetzt auch an mich selber denke, weil ich ja dann später tatsächlich auch eigene Bücher geschrieben habe, auch bei uns im Verlag veröffentlicht habe, dass ich ja mit Lektorinnen aus meinem Team zusammengearbeitet habe an den Texten. Und da hat ja dann nochmal so ein kleiner Rollenwechsel stattgefunden. Und ich habe halt dann meine Lektorin auch live und in Farbe erleben können, wie sie am Text arbeiten. Also als Lektorin im Verlag, man macht ja ganz, ganz viel, ne? Also dieses Projektmanagement, Projekte vorstellen, einkaufen, prüfen, kalkulieren, mit der Herstellung, Vertrieb, Marketing abstimmen. Das sind ganz, ganz viele Aufgaben, aber diese ganz klassische Arbeit direkt am Text, die findet ja meistens wirklich dann zwischen der jeweiligen Lektorin, Autorin statt.
Ja, aber hilft
und das
nicht,
kann man ja nicht reingucken. Und das fand ich nämlich total spannend. Also ja, da wirklich mal auch zu sehen, wie denn in dem Bereich, wie machen die das? Und ich habe mit unterschiedlichen Lektoren bei mir aus dem Team an meinen Texten gearbeitet. Und das war total spannend zu sehen, ne? Wer wie tief reingeht, wer wie streng ist, wer inhaltlich irgendwie mitarbeiten will, wer Strukturlektorat macht, wer eher lange Leine lässt. Das war schon ganz spannend, einfach zu sehen.
Aber gehen wir doch nochmal zurück. Also du hast ja die ersten Bücher bei Eichborn so als Geschenkbuch gemacht und dann hat dann der berufliche Weg ja sozusagen über Marketing dann zur Programmleitung im Kinder- und Jugendbuch geführt. Und in der Zeit hast du dann ja angefangen, da ist ja sozusagen die Verbindung zwischen Tätigkeit und eigener Veröffentlichung ja noch enger, wenn der Programmleiter, der Chef von der Abteilung jetzt was schreibt und mit einer Lektorin oder einem Lektor aus dem Team dann auch noch dieses Buch finalisiert. Das ist ja nochmal ein ganz kniffliges Miteinanderarbeiten. Wie kam es denn zu den ersten Kinderbüchern im eigenen Bereich? Weil das fände ich jetzt auch nochmal sehr spannend zu hören, wie sich das wieder so ergeben hat.
Also Ich muss selber mal überlegen, was die Anfänge waren. Ich glaube, das allererste war ein Pappbilderbuch, einmal feste drücken. Das so eine Mitmachbuch, ne? So wird das heute, glaube ich, so ist der Fachterminus da.
Das sind so mit Anweisungen zum Entdecken. Da heißt genau, es schnell, so. Halt deine Hand über das Loch im Eis, damit das Ei nicht ins kalte Wasser plumpst. Und dann geht das Kind sofort hin. Also geht es um so ein Pinguin-Ei, wie das so... Genau. Arktis, ja. Antarktis, ja. Nee, wo ist belebter Pinguin? Ich weiß es gar nicht.
Arktis ist oben und Antarktis ist Süden.
Und wo lebt der Pinguin?
Im Süden,
in der Antarktis. Ah ja, dann genau. Haben wir das geklärt. Aber diese Mitmachbücher sind total erfolgreich.
Die sind sehr erfolgreich und da hatte ich diese Idee zu dem Pinguin, das weiß ich noch, das war auf meiner allerersten, bei meinem allerersten Bologna-Messebesuch und ich habe im Bus zur Messe gesessen und hatte irgendwie vorher diesen Film Die Reise der Pinguine irgendwie geschaut und hatte dann, gibt es ja erfolgreiche Autoren in dem Bereich, Jörg Mühle irgendwie mit, glaube ich, allen voran, mit seinen Mitmachbüchern und habe halt überlegt, dass das total spannend wäre. Mhm. Genau, das Hasenkind. Ne? Und habe da überlegt, dass man das eigentlich irgendwie auch ganz schön, bin ja großer Tierfan, fahre ja viel um die Welt, um mir Tiere anzuschauen, und hat halt überlegt, dass man das eigentlich super miteinander verbinden könnte in dem Bereich. Und so ist die erste Idee entstanden. Und ja, und dann ist es so, bei Basta Lübbe als Aktienunternehmen muss man schon irgendwie compliance-technisch so ein bisschen aufpassen. Das muss alles geregelt sein. Und da gibt es dann den Compliance-Manager und den Vorstand, mit dem man das abstimmen muss. Und war jetzt bei Basta Lübbe aber auch nicht irgendwie da ein Pionier in dem Bereich. Ne? Ich meine, damals, also ganz großer Erfolg war dieses Generation Doof, was ja auch im Verlag, im Sachbuch damals entstanden ist. In dem ganzen Bereich Tolkieneske Fantasy hatten wir ja so eine Koryphäe, der das Elbisch-Wörterbuch geschrieben hat. Also da gab es schon eine Reihe an Verlagsmitarbeitern, die schon vor mir auch im Verlag selber veröffentlicht haben.
Ja, also hast du es nicht unter deinem Namen gemacht?
Nee. Ich habe das, ich glaube, Sophie Schönwald, ne? Das ist auch.
Das ist Sophie Schönwald, genau. Ist, ja. Du hast auch Mila Schorn, oder wie man sie ausspricht, bist du auch. Ja. Du bist auch Emily Sky. Mhm. Also du bist eine multiple Persönlichkeit sozusagen.
Das ist ja das Schöne, dass man als ja. Autorin, als Autor irgendwie mit Pseudonymen arbeiten kann.
Aber immer Frauennamen. Also sozusagen ist die Weiche.
Ich hätte gesagt, das ist der Marketingmensch, der da durchkommt.
Vielleicht ein bisschen der Marketingmensch, aber es sind halt auch alles reale Personen. Das ist Thea Dormeyer ist meine Oma, Mila Schan ist ein Patenkind, Sophie Schönwald ist der Mädchenname von meiner Frau. Also ich habe da so ein bisschen mich im Familien- und Freundeskreis bedient. Und eigentlich ganz schön, weil alle freuen sich immer. Emily Sky ist
aber weit weg.
Emily Sky ist ganz weg. Also ja. Emiliano ist mein Patenkind und mein Neffe. Ah, und okay. Sky war wegen Isle of Sky. Ne? Das ist hier die geheime Drachenschule, ne? die von Emily Sky geschrieben wird. Und da geht's ja als Setting um eine Insel, die irgendwo Richtung Orkney Islands, Shetland Islands angesiedelt ist. Und dann war bei Isle of Sky wegen der Nebel und dem Geheimnisvollen, fand ich das irgendwie ganz spannend, und dann eben Sky als Nachnamen zu nehmen. Was aber letztendlich, wenn ich das noch kurz sagen darf, eine ziemlich blöde Idee war, weil ich überhaupt nicht da im Vorfeld gecheckt habe, wer eigentlich Emily Sky ist. Und das ist so eine sehr leicht bekleidete Fitnesstrainerin aus den USA, irgendwie, die den gleichen Namen trägt.
Das erschließt doch ganz neue Lesergruppen.
Ja, ganz genau.
Du meinst, also von den 350.000 verkauften Exemplaren sind 50.000 dann falsch
von
sozusagen
von enttäuschten Fitnessjüngern
verkauft worden.
Das stimmt nicht.
Nee, aber du hast 7 Bände geschrieben von dieser geheimen bislang. Wahrscheinlich der 8. ist schon in der Feder oder ist schon im Kopf. Also das verkauft sich... ja, auch gut. Das ist sozusagen, eins ist sozusagen ein Rätselbuch, finde ich ganz witzig gemacht für, sage ich mal gerade, Lesende, die nicht so gut dranbleiben können, die Motivation brauchen. Da ist immer wieder die Unterbrechung und da muss erst das Rätsel gelöst werden und ja, dann geht's weiter.
Kann, muss nicht. Man kann ja auch drüber gehen. Also ja, es geht ja schon weiter. Es ist... Ein Angebot, es ist keine Verpflichtung.
Nein, aber ich finde, es macht viel mehr Spaß, wenn man es. Also. Ja. Ich habe es als Motivation gesehen, okay. Oder? Ja. Ich weiß nicht, wie du es gedacht hast.
Ja, also wir haben da wirklich drüber gebrütet. Das Ganze kommt ja so ein bisschen inspiriert von den Escape Rooms und auch Escape Room Büchern, die es gibt. Und wir haben uns halt schon gefragt, wie ist es, wenn man jetzt im Lesefluss unterbrochen wird? Man ist an einer spannenden Stelle, wird gern weiterlesen, müsste jetzt aber erst dieses Rätsel lösen. Und Intention war schon, ne, man hat eine Unterbrechung, man kann mal Luft holen, man kann mal was anderes machen als lesen. Aber für die, die dranbleiben wollen, ist eben auch die Möglichkeit da zu sagen, nee, das ist mir jetzt zu schwer oder ich möchte gerade nicht weiter rätseln, sondern eher weiter lesen, um denen halt einfach die Möglichkeit zu geben, auch zu sagen, ich will einfach in der Geschichte bleiben. Das war so ein bisschen der Spagat, den wir da versucht haben.
Aber das ist ja jetzt so ein Element, was sich sowohl bei den Kleinen wiederfindet, also bei dem halt die Hand über die Seite, puste das Ei über die Seite, oh, Achtung, jetzt passiert, tu was mit dem Buch, als jetzt auch diese Rätsel im erzählenden Kinderbuch, das sind ja auch relativ umfangreiche Bücher, also ein bisschen Fantasy, fantastische Elemente, das sind ja meistens dann auch, darf man immer 200 Seiten mehr schreiben als bei realistischen. Also spielt das für dich eine wichtige Rolle, dass du diese Lesemotivation durch solche Elemente stützen willst?
Bei den Projekten ja, aber jetzt nicht bei allen Projekten, die ich machen würde. Ne? Also es gibt auch Bücher, die klassische Reihe bei der Drachenschule ist ja ganz, ganz klassisch Kinder-Fantasy. Aber ich finde es schon spannend, ne, was für Verknüpfungen man herstellen kann, ohne dass es jetzt technisch werden muss, ne? Ohne dass ich irgendeinen Bildschirm anschalten muss oder aus dem Buch raus einen Medienbruch habe, in eine App gehen muss, sondern der Anspruch war das schon immer, lass uns versuchen, so kreativ mit dem Buch als solchen umgehen zu können, wie es halt möglich ist. Und das ist schon spannend, darüber nachzudenken.
Jetzt hast du ja als Verlagsleiter lange Jahre Einblicke in den Kinder- und Jugendbuchmarkt gehabt. Intensive Einblicke. Und ist es da vielleicht auch so, dass du gemerkt hast, da oder da ist eine Marktlücke, da gibt es irgendwie zu wenig oder das ist gerade ein boomendes Segment oder dieses Thema ist jetzt angesagt und ich mache dann dazu was? Also das es liegt ja oft nahe, dass man nicht für die Tonne dann produziert, weil wenn man sich schon die Mühe macht, aber dass du eben dann das wohl überlegt hast und schon überlegt hast, was braucht der Markt oder was würde jetzt marktgängig sein?
Das gehört natürlich irgendwie, ich glaube, für jeden Programmverlagsleiter und die Programmteams dazu, ne? Dass man einfach schaut, wo entwickeln sich die Märkte hin, wo sind Zielgruppen, wo sind Bedarfe da, die man dann bedienen kann, immer mit dem Blick auf, wer sind wir als Verlag, wofür stehen wir, was können wir, was nimmt man uns ab. Das gehört, glaube ich, dazu. Bei meinen eigenen Projekten steht eher mal die Idee im Vordergrund. Ne? Also das, worauf ich wirklich Lust habe. Und dann schaue ich natürlich, ne, bei völlig abwegigen Sachen, dass ich auch erstmal sage, das lasse ich vielleicht mal liegen und schaue dann, dass man schon auch Themen trifft, ne, die einen Zeitgeist treffen. Würde ich jetzt aber als Autor, also jetzt mit meinem Hut, den ich jetzt aufhab, nehme ich mir gerade die Freiheit, einfach das zu machen, worauf ich Lust habe. Natürlich habe ich einen Blick auf den Markt, irgendwie das bedingt sich einfach, ne, wenn man 20 Jahre lang in der Branche gearbeitet hat, ne, dass das einen irgendwie färbt, dass das in einem drinsteckt, dass man da einen Blick für hat. Aber ich würde nicht sagen, dass ich als Autor jetzt hingehe und sage, oh, ich schreibe jetzt den nächsten
Bestseller,
wie du eben meintest, Romance-Titel im New Adult. Das wäre sowas, was ich nicht machen würde. Ne?
Also ich habe zum Beispiel gedacht bei dem Mäusekind, es ist soweit, ein großer Tag, Geburtstagszeit. Da geht es ja ganz stark und auch bei anderen Themen teilweise, bei den Bilderbüchern, ja, ich fasse es mal zusammen unter dem Thema Achtsamkeit, also im Umgang miteinander, wo ich dachte, bei so einem Buch ist das nicht vor allem auch das, was sich Erwachsene wünschen? Also jetzt kann man sagen, das Kind in mir, aber auch erwachsene Käufer, dass die erwachsenen Käufer gerade das ganz toll finden und dann eigentlich, ja, es ist ja ideal, wenn es die Käufer gut finden. Jetzt passt also natürlich das Thema Achtsamkeit auch irgendwie schon zu dir, weil so wie ich dich bislang erlebt habe, bist du auch so vom Typ her einer, der durchaus gewisse Werte immer vertritt und durchaus sehr achtsam im Umgang auch mit anderen Menschen bist und so. Also ist kein Widerspruch, aber
Also da gibt ja einen Vorgänger, ein Mäusekind, es ist soweit, bald beginnt die Schlafenszeit. Das ist natürlich, ne, was gute Nachtgeschichten, also ein absoluter Dauerbrenner irgendwie, das ist natürlich ein Thema, was immer wieder funktioniert. Das ist ja gedichtet, ne, die Texte. Die waren halt auch, also der erste gerade, ne, der war halt zuerst da und da ist dann aus so einem Zweizeiler dann letztendlich dann diese Geschichte entstanden. Das andere war jetzt irgendwie die Frage, wie machen wir weiter mit dem Mäusekind? Und dann war halt Geburtstag ein Thema. Es war nicht so sehr dieses Achtsamkeit, was ja meiner Meinung nach auch einfach im Markt sehr, sehr stark gerade bedient wird. Also da ist auch meiner Meinung nach ein Überangebot da. Das hat in dem Falle jetzt nicht so eine große Rolle gespielt, ne? Dass ich jetzt auf Achtsamkeit irgendwie raus wollte, dass man immer wieder irgendwie Thema, irgendwie einen moralischen Kompass mitgeben, Werte vermitteln wollen, irgendwie gerade im Bilderbuch. Das ist bei mir drin. Also das habe ich, glaube ich, in meinen Bilderbüchern immer mit drin. Ich habe hier und da mal, ne, die Dschungelgrummel-Pups-Parade oder wo ist das Klopapier, das war in der Corona-Zeit entstanden. Mhm. Das sind dann auch mal so Themen, die einfach lustig sind. Ne? Also wo man einfach denkt, Mann, ja, das kann doch nicht sein, dass da irgendwie die Leute
hochten,
irgendwie lass uns da mal was Lustiges zu machen. Ne? Da war der Anspruch dann eher, komm, wir machen hier so ein bisschen einfach mal was albern ist und einfach auch Spaß machen kann.
Ja, aber das so dieses ganzen Themen Pupsen, Toilette, das gab es ja durchaus jetzt auch so einen kleinen, eine Welle, sagen wir es mal so. Da gab es ja auch relativ viel und das funktioniert ja auch nur, weil das Bedürfnis da ist, sich mit dem Thema, was so ein bisschen bäh ist, aber doch irgendwie spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Also da gibt es ja auch so einen gewissen Reiz für Kinder, sich damit zu beschäftigen. Wo geht das da hin? Wo kommt das da raus? Und so weiter. Also das sind ja schon auch Themen, die so ein bisschen, ja, man merkt, das ist spannend, wenn man es gut macht.
Ja, und auch schon, aber auch ein Evergreen, ne? Also von Kackwurzfabrik, König Pups, ne, bis, also das ist sowas, glaube ich, ne, das ist in den Kindern drin und jede neue Kindergeneration, die da kommt, ist ja so das Erste, wo man so seine Selbstermächtigung hat, wo man Kontrolle selber ausüben kann. Das ist natürlich spannend, ne, für Kinder und für alle, die da irgendwie nachkommen. Was ich immer noch wichtig finde, ist bei Bilderbüchern, dass man schon auch schaut, dass es den Erwachsenen Spaß macht, vorzulesen. Und dass man so einen Sweet Spot trifft, ne? Dass wenn das Kind zu Hause zum 10. Mal das Bilderbuch XY rausholt, man auch als Erwachsener nochmal Spaß haben kann beim Vorlesen. Also das finde ich schon ein wichtiger Punkt.
Aber wie ist denn das bei gerade bei diesen Bilderbuchprojekten? Da hast du ja dann eine Partnerin, einen Partner an der Seite. Und das ist natürlich dann auch immer die Situation vielleicht ein bisschen komplexer, wenn man sagt, ja, ich bin der Autor, ich bin auch der Verlagsleiter. Wir machen jetzt zusammen ein Bilderbuch. Ist das für den Illustrator dann irgendwie auch so eine ungewohnte Situation, mit der man klarkommen muss?
Es ist zumindest klar, wer der Chef ist.
Ja, zum Beispiel.
Das ist klar.
Nee, so will ich das nicht illustrieren. Aber vielleicht sagt man das dann vielleicht doch nicht so laut. Oder
nee, glaube ich. Also wir haben es schon immer sehr stark getrennt. Finde ich auch total spannend, dass ich das jetzt nicht mehr muss. Aber die Projektleitung übernimmt immer die jeweilige Lektorin. Ich weiß gar nicht, ob bei allen Projekten den Illustratoren und Illustratorinnen klar war, wer auf der Autorenseite dahinter steht.
Ach so, ja, stimmt, wegen dem Pseudonym.
Wegen der Pseudonyme. Mhm.
Darf ich mal mit der Autorin telefonieren? Ah, die kann heute nicht. Die hat aber eine tiefe Stimme.
Nee, eigentlich nie so vorgekommen. Es gibt aber genug Fälle. Ich habe ja wirklich mit vielen zusammengearbeitet, aber eigentlich immer auf Augenhöhe. Also ich glaube, wer mich kennt, weiß, dass ich mich selber nicht so ernst nehme und nie halt irgendwie diese Chefkeule rausholen würde. Ich finde aber, was ich total spannend finde, wo ich gerade auch an Projekten arbeite, ist dieses Thema, wie sollte man eigentlich im Bilderbuch zusammenarbeiten? Und bisher war es tatsächlich so, ich schreibe die Texte, dann gehen die Texte an meine Lektorin, an meinen Lektor, der dann wiederum das Bindeglied zur Illustratorin, zum Illustrator ist. Und so der direkte Austausch zwischen Autor und Illustratorin hat bisher immer in eher kleineren Rahmen stattgefunden. Also das Projektmanagement wird dann von der jeweiligen Lektorin übernommen. Aber dass man so ganz eng zusammenarbeitet, als ich als Autor mit den Illustratoren, Illustrierenden, hat gar nicht so häufig stattgefunden.
Also hat es je Live-Gespräche gegeben dann zwischen Illustratorin und dir?
Also abhängig von den Projekten. Jetzt bei dem allerersten mit dem Pinguin, das wird von der Nadine Reitz illustriert, die ganze Reihe. Die habe ich tatsächlich auf einem Illustratoren-Stammtisch in Düsseldorf kennengelernt. Und das war, ich glaube, sogar ihr erstes Buchprojekt, ne? was sie dann gemacht hat. Und wir sind mittlerweile gut befreundet. Da findet natürlich auch der direkte Austausch statt.
Also die wusste ja auch, wer Sophie Schönwald dann
die
ist.
Die wusste auch, wer ich bin. Genau.
Okay.
Der Günther Jacobs auch, der die Zoo-Reihe macht. Dann gab es aber andere,
die es dann nicht wussten. Aber wie war das für dich, wenn vielleicht Lesungsanfragen kamen? Also es ist ja eigentlich schön für jeden Autor, wenn es dann mal heißt, ah, Mensch, toll, wir würden den gerne mal in unsere Kita einladen oder wir würden gerne mal die Buchhandlung, die sagt, oh, können wir mit dem nicht mal was machen? Und gut, dann kann man sagen, nee, der steht nicht zur Verfügung. Sie steht nicht, Sophie Schönwald steht nicht zur Verfügung.
Also
das kann man ja. Aber ist nicht dann vielleicht manchmal in dir der Wunsch gewesen, ich würde das gern mal so mit Kindern live ausprobieren und wie die Reime oder mit dem mitmachen, ich würde das gerne mal inkognito erleben.
Was geht gut?
Ich kann mir das als Wunsch zumindest des Autors sehr gut vorstellen, dass diesen Wunsch.
Also habe ich teilweise auch gemacht, ne? Die waren ja jetzt nicht komplett geschlossen, die Pseudonyme, ne? Also ich glaube, in den meisten Fällen, also es ist ja jetzt auch, interessiert ja letztendlich auch nicht irgendwie die Welt da draußen, irgendwie wer Sophie Schönwald ist. Und wenn es dann Anfragen gab, also weil ich mit Verlagsleitung und Bücherschreiben sowieso nicht viel Zeit hatte, war das jetzt nichts, wo ich mit unserem Event-Presseteam gesprochen habe und gesagt, oh, jetzt biet mich aber mal bitte irgendwie stark für Lesung an.
Das gar nicht.
Aber es gab wenn es konkrete Anfragen gab, ich war mit den Klinik-Clowns unterwegs, dann gab es mal zum Tag der Zahnhygiene eine Anfrage. Da bin ich dann schon hingefahren. Ne? Oder wir machen hier viel, also Basta Lübbe viel mit dem Bücherwurm, so eine kleine Bücherei aus Delbrück, viel zusammen. Und da war dann auch die Frage, kannst du nicht auf unserem Jahresfest, Sommerfest kommen? Und da habe ich dann schon auch gelesen.
Und die Kinder waren dann nicht erstmal verblüfft?
Ja, doch. Ist
die Sophie Schönwald?
Ja, klar. Wenn ich dann hier den Zahnputztag hochgehalten habe und dann gesagt habe, guckt mal, da steht Günther Jacobs und Sophie Schönwald drauf. Was glaubt ihr denn, wer ich bin? Und dann haben natürlich alle gesagt, Günther Jacobs. Und nein, ich bin Sophie Schönwald. Und dann war natürlich erstmal...
Stimmt nicht.
Ja, genau.
Okay. Ja. Nee, aber als Autor hat man schon natürlich irgendwie gerne einen direkten Kontakt oft zu Publikum. Ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt vielleicht viel mehr zu Lesungen Lust hast und das ausprobierst, neue Werke.
Ja klar, das ist ja jetzt für mich alles neu gerade, was so passiert.
Hast ja auch jetzt mehr Zeit.
Ist die Frage, aber also ist auf jeden Fall ein Thema. Ne? Was
jetzt hast du nicht mehr Zeit?
Ich habe tatsächlich viel zu tun. Also der Übergang hat sehr gut funktioniert für mich, was jetzt so die Projektlage angeht. Ich hatte mir mit Birgit Arteaga eine ganz tolle Agentin genommen, die halt schon für mich Projekte angeboten hat und auch schon untergebracht hat. Das heißt, ich sitze gerade sehr fleißig am Schreibtisch und arbeite meine Projekte ab. Aber klar, es ist natürlich irgendwie was anderes als Schreiben und Verlagsleiter sein. Jetzt habe ich mir aber gedacht, jetzt will ich mich erstmal so ein bisschen in den Schreiballtag eingrooven. Und wenn das sitzt und ich wirklich auch absehen kann, wie viel schneller ich denn jetzt werde bei meinen Projekten, weil ich einfach mehr Zeit habe zu schreiben, dann auch zu gucken, klar, ne, was ist mit dem Thema Veranstaltung.
Du hast mal irgendwo gesagt, ich bin gerne komplett verplant. Also nicht in dem Sinne, dass es dein Ziel ist, aber dass es immer wieder so kommt. Ich bin gerne komplett verplant. Das wäre jetzt die Chance sozusagen, sich aus der kompletten Verplanung leicht zu lösen.
Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das gesagt habe. Ich glaube, ich habe gelogen damals.
Also es war 2014, 15, 16, irgendwie so da.
War ein bisschen lange her.
War, glaube ich, im Buchmarkt irgendwie so ein, ja.
Nee, also okay. Ganz ehrlich, ich bin derzeit, wenn ich meinen Rechner aufmache und in meinen Outlook-Kalender gucke und da steht halt gar nichts drin,
das ist ein
tolles dann. Gefühl. Also es ist großartig.
Ja, du kannst schreiben.
Ja. Ich hatte das ja, also als ich raus bin dann bei Bastei Lübbe, dann war ja auch dieses Thema, ich muss mir einen eigenen Rechner kaufen und Windows kaufen und alles hier irgendwie so technisch aufsetzen, da bin ich halt wirklich nicht so gut drin. Und dann hatte ich aber alles und dann habe ich die ersten 3 Tage in meiner Autorenselbstständigkeit keine einzige E-Mail bekommen und hatte wirklich gedacht, ich habe das irgendwie falsch aufgesetzt. Irgendwas ist da
kaputt. Bist am Leben vorbei.
und habe mir dann selber eine E-Mail geschrieben, die dann prompt angekommen ist.
Ja, genau. Ja, das funktioniert.
Und die kam dann auch direkt an. Und das war dann wirklich so, dass ich sage, ja, Wahnsinn. Irgendwie, also dieses sonst irgendwie 40, 50, 60 E-Mails am Tag, das ist weg. Irgendwie, und das ist großartig. Also das fühlt sich schon sehr gut an.
Wie ist das überhaupt mit deinem Werdegang? Also du hast sozusagen jetzt, im Prinzip könnte man sagen, mehrere Leben. Wenn man es mal so sieht. Also du hast irgendwie, ich habe mal gelesen, du seist über die Pfarrbücherei zum Lesen gekommen sozusagen oder seist selber begeisterter Leser geworden. Und dann ist ja irgendwann die Frage, was wird denn aus dem Bub? Irgendwas soll der entweder studieren oder eine Ausbildung machen. Was war dann dein Weg?
Also wenn wir so weit zurückgehen, also es hat wirklich in der Pfarrbücherei Köln-Löwe nicht angefangen, da hat meine Mutter ehrenamtlich gearbeitet und dann bin ich öfter mit hin, ne? Und während sie halt vorne die Bücherkarten abgestempelt hat und die Bücher rausgegeben hat, habe ich mich am Anfang in die Comic-Ecke verzogen und mich später dann auch an den Kinderbüchern versucht. So ging es eigentlich los und habe tatsächlich durchweg immer viel gelesen. Auch als Junge war jetzt nicht so der Riesensportler. Also da war Lesen für mich schon immer einfach wichtiges Thema, was mich begleitet hat. Bin dann aber nach dem Abi wirklich ganz anders abgebogen. Bin nach Holland, um so ein Zwischending aus BWL und VWL zu studieren.
In Maastricht hast du dann
In Maastricht, studiert? Genau, habe ich studiert.
Mhm. Aber in Madrid hast du auch studiert, oder?
In Madrid hatte ich auch studiert. Also Maastricht war so eine sehr oder ist so eine sehr international ausgerichtete Uni, die damals im Zuge der europäischen Verträge, die in Maastricht geschlossen worden sind, als Fakultät gegründet wurde und die halt Partnerunis auf der ganzen Welt hat. Und Bestandteil von dem Studiengang war dann eben auch, dass man ein Jahr, ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr nochmal ins Ausland gehen soll, muss.
Und da bin ich Europäer.
Quasi, ja, auch ja. Sehr gerne, wirklich, ja, ja. Stolz drauf. Ja. 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 Genau, war dann noch in Madrid und bin vor Europäer natürlich Kölner irgendwie und, ja. Und die Kölner zieht es dann auch immer wieder nach Hause und bin dann in Köln gelandet, war kurz in der Werbeagentur, in der Beratung für, ich glaube, 2 Jahre und habe dann mit einem Trainee-Programm zur Verlagsleitung, hieß das damals, bei Bastei Lübbe angefangen.
Wie, man den gleichen Trainee, also man fängt an und gleich als Trainee zur Verlagsleitung.
Ja, der Weg führt dann irgendwann mal im Idealfall dahin, aber es ist halt nicht so ein Trainee für so einen Junior-Produktmanagement-Job, sondern
da muss man schon gut sein.
So eine Art Führungstraining für Einsteiger.
Toll.
Genau. Und das war auf 2 Jahre angelegt. Ich war auch der Erste, der da drin war, aber das war tatsächlich damals in dem Zeitschriftenbereich noch von Bastei Lübbe. Also diese Rätselhefte, Zeitschriften, die es da gab. Und das war nach einem Jahr aber auch schon wieder vorbei, weil dann irgendwie große Konsolidierungsphase bei Bastei Lübbe war. Damals war irgendwie Outsourcing das Riesenthema und dann ist mein Bereich quasi fast komplett eingestampft worden. Und dann hat man mir aber angeboten, in den Buchbereich zu wechseln, um dieses Trainee-Programm fertig zu machen, in die Marketingabteilung zum Glück. Irgendwie, da war ich auch wirklich sehr dankbar. Und dann ging es in der Marketingabteilung dann recht schnell, also von der Projektleitung zur stellvertretenden Abteilungsleitung. Das war innerhalb von 2-3 Jahren. Da waren Personen, die in Rente gegangen sind. Das ging dann irgendwie Schlag auf Schlag, dass ich dann recht früh quasi die Marketingleitung für Gesamt-Bastei Lübbe, also nicht nur Kinderbuch, sondern auch Belletristik, Hörbuch, Sachbuch, ne, was damals alles an Imprints da war, in der Doppelspitze mit einer Kollegin gemeinsam übernommen habe und habe das dann insgesamt, also der Teil war dann insgesamt 10 Jahre lang und hatte dann nach, ich weiß nicht wie vielen hunderten Vorschauen, tausenden Covern, ewig vielen Kampagnen, irgendwie nach 10 Jahren gesagt, okay, da muss noch mal irgendwie was anderes kommen. Und das wäre dann entweder der Wechsel in ein anderes Haus gewesen, weiter im Marketing, oder wirklich noch mal zu sagen, nö, ich will eigentlich lieber noch mal in einen anderen Bereich. Und schon damals habe ich so gedacht, das Herz schlägt ja im Verlag eigentlich im Programm, und ich würde gerne in den Programmbereich wechseln. Und hatte dann zum Kinderbuch damals noch Boje und Baumhaus Berührungspunkte, weil ich es halt marketingseitig schon mitbetreut hatte. Und das hat dann geklappt, dass ich da dann quasi das Angebot bekommen habe, nach 10 Jahren in den Programmbereich zu wechseln. Und habe das dann auch wieder 10 Jahre gemacht. Und es scheint immer bei mir so die Grenze zu sein, dass man dann sagt, okay, mache ich 10 Jahre und in 10 Jahren wahrscheinlich auch irgendwie an die 1000 Buchveröffentlichungen mit begleitet. Ich dann gesagt habe, so, und jetzt muss wieder was Neues kommen. Und ja, seit April ist es dann ganz offiziell irgendwie das
freiberufliche Autor.
Freiberuflicher Autor, ja.
Kann man ein bisschen. Und das geht jetzt 10 Jahre und dann wirst du Illustrator.
Oder Rentner.
So. Ach so, nee, also alt, du bist Jahrgang 1980 oder so alt bist du noch gar nicht. Nee,
76, danke Stefan.
Ach, 76, okay. Ah, okay,
76. Ja, 10 Jahre, ich kann man nochmal nachdenken.
Weil Sophie Schönwald ist ja 1980 in Bayern geboren, und da dachte ich, du wärst auch 1980.
Ja, meine Frau.
Aber das bist ja gar nicht. Ach so, okay. Mit der hast du übrigens auch ein Buch gemacht, Entdecke das Tier in dir. Also wäre das vielleicht auch so eine Sache, mit ihr ab und zu ein Buch zu machen?
Ach, ist ja meine erste Leserin, ne? Und die erste, die...
Aber dass ihr zusammen mal ein Projekt macht wieder?
Also sie ist eigentlich bei allen Projekten mit dabei. Also das...
Nicht mit Name, aber mit...
Ja, also so...
Input.
Mit Input.
Input.
Ja. Jetzt noch viel mehr als vorher, weil ich ja jetzt so alleine bin.
Ja. Sag mal, geht das als Idee?
Ja,
genau. Okay.
Aber wie bist du, was für ein Schreibtyp bist du? Ich meine, das ist ja ein Unterschied, ob man nebenher als Verlagsleiter noch irgendwie gucken muss, wie man sich die Freiräume schafft. Und jetzt hast du den ganzen Freiraum am Tag. Weil wir haben jetzt schon noch viele unterschiedliche Schreibtypen kennengelernt, von ich sitze gerne im Kaffee und schreibe auf Zettel oder in mein Notizbuch, bis hin zu ich schreibe von morgens 10 bis 12, dann mache ich eine Pause. Dann mache ich nachmittags ein kleines Schläfchen, dann arbeite ich meine E-Mails durch und dann schreibe ich wieder von 14 bis 17 Uhr. Gibt ja alle Varianten von streng bis ich lasse es fließen.
Ja.
Was ist dein?
Ich bin so eine Lerche, also ich stehe immer extrem früh auf. Verlagsleiter dann wirklich so gegen 5, um dann vor der Arbeit mich noch hinzusetzen. Ist ja
schon senile Bettflucht.
Ja, war quasi.
Ja, ja, aber 5 wäre meine Tendenz, immer zu sagen, nee, das heißt 17 Uhr.
Ja, genau, okay.
Also und habe da dann wirklich immer sehr, sehr früh angefangen, sodass ich dann morgens 2 Stunden hatte, um quasi vor der Arbeit schreiben zu können. Das habe ich aber auch beibehalten. Nicht mehr 5, also jetzt ist es irgendwo so zwischen 6 und 7, aber dann ist es für mich wirklich so der Weg, einmal kriegt der Hund sein Futter, ich mache mir einen Kaffee und sitze dann so bis 11, 12 am Schreibtisch und habe dann...
Aber ein Frühstück geht auch irgendwie noch dazwischen, dass du nicht hungrigen Magen da sitzt.
Ja, meistens echt erst spät dann. Also dann ist echt wirklich erstmal irgendwie schreiben. Aber macht auch total Spaß. Also ist auch wirklich so meine Zeit. Und dann werde ich meistens immer so ein bisschen müde oder so. Dann muss der Hund auch raus nochmal. Dann gehen wir meistens mal spazieren. Und dann gucke ich, dass ich am Nachmittag irgendwie nochmal so eine zweite Luft bekomme und mich dann halt nochmal irgendwie hinsetze. Und bin so, was Schreibtypen angeht, ich bin der totale Planer. Also das heißt, ventiliere meine Ideen im Kopf und fange, bevor ich aber anfange zu schreiben, baue ich mir meine Plots, habe meine Pinnwand, habe zumindest mal die Hälfte vom Plot stehen, von den einzelnen Kapitel beziehungsweise Szenen stehen, habe meine Character Sheets, habe mein Worldbuilding gemacht, weiß, wo der Hauptcharakter hin will, was sein Want ist, was sein Need ist, wohin er sich entwickeln soll. Das weiß ich alles schon irgendwie sehr, sehr früh, bevor ich halt wirklich mich hinsetze und dann losschreibe.
Ja. Eine Frage noch zum Schluss. Letztlich, deine Bücher sind ziemlich erfolgreich. Wenn man mal guckt, die Geheime Drachenschule, die 7 Bände, 350.000 verkaufte Exemplare. Diese Bilderbücher mit Ignaz Igel, 250.000 verkaufte Exemplare. Diese Mitmach-Bilderbücher, auch dieselbe Zahl. Irgendwie ist da ja auch ein Erfolgsdruck, ne? Oder spürst du den oder sagst, nö, jedes Buch ist neu und muss man halt gucken? Manche spüren ja so einen Erfolgsdruck und sagen, ah, irgendwie, man weiß ja, das ist immer einer, der hat relativ erfolgreiche Bücher und die einen drückt's und die anderen sagen, so what, neues Spiel, neues Glück.
Also ich finde, dadurch, dass ich wirklich eine gut funktionierende Backlist habe, ist halt dieser finanzielle Druck erstmal nicht so da, ne? Also ich glaube, das ist für mich auch schon wichtig, ne? Dass man da halt erstmal sagen kann, okay, das muss nicht alles funktionieren, was jetzt irgendwie als nächstes kommt. Und dementsprechend, also würde ich jetzt nicht sagen, dass jetzt jedes Buch und immer mehr und so weiter irgendwie, was die Verkaufszahlen angeht, irgendwie funktionieren muss. Ich habe aber schon den Anspruch, ich schreibe ja jetzt auch dann zukünftig nicht mehr ausschließlich für Baumhaus. Und wenn man dann Verträge bekommt und auch Vorschüsse bekommt, dann hat man schon den Anspruch, ne, dass man ein gutes Buch abliefern will, ne? Also das und hofft dann natürlich auch, dass es seine Leser und Leserinnen findet.
Vielleicht auch unter eigenem Namen?
Ja, wird es dann demnächst auch irgendwann unter eigenem Namen was geben. Auch wieder nicht, also auch wieder bei anderen Verlagen unter Pseudonym. Aber ich werde auch was unter eigenem Namen probieren. Ja.
Dann bleibt es spannend und
jetzt haben wir ganz viele neue erfahren. Namen
kennen.
Genau. Ja, vielen Dank, dass wir Einblick haben durften in die Bücherwelt von Matthias Siebel, Sophie Schönwald, Emily Sky. So viele Leute heute zu Gast in der Kinderbuchpraxis, könnte man sagen. Lieben Dank dafür.
Ja, war total schön.
Dankeschön.
Danke euch.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.